Schätzfrage. Wie oft kommt der Begriff Artificial Intelligence im AOM 2021 Programm vor?
Eurer.
Sogar noch Tipps.
Also das Programm hat gefühlte 1 Million Seiten, dann nehmen wir Nuller weg. 100.000.
Sind da die
Okay.
Abstracts mit drin?
Ich habe einfach ohne, ich habe einfach Steuerung F und Artificial Intelligence
Okay.
eingegeben.
That's my boy.
84.
Aber wie sieht denn
So
so ein Programm
abgelehnt sind, Alter,
aus?
was, wie betrunken das Ding ist.
8.400.
8.400. Boah, das ist aber cool. Man misst.
8.000.
Hat irgendwen, na wurscht, ich habe es gemerkt. Auch,
Heißen das nicht nur, ach so,
das
nein,
ist viel
das
mehr.
löse ich,
Das ist
die
viel
anderen
mehr.
Begriffe gebe ich euch dann nachher. Hallo und herzlich
Gigi muss
willkommen
noch was
zu,
sagen.
ja, ich
nee,
sag
du hast
100.000.
100.000 hat er gesagt.
100.000, okay, gut, da bin ich irgendwie dran.
Nochmal, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Desk Reject, dem PhD-Cast. Wir befinden uns inzwischen, wie immer, mit ausreichend Sicherheitsabstand an der WU in unserem kleinen, süßen, fensterlosen Kämmerchen. Mit am Mikro sind, wie immer,
Sofal,
Didi,
Boris.
Moritz.
What the fuck?
Unser Chef.
Und noch einmal.
Bevor wir ins Thema eintauchen, wollte ich nochmal unsere übliche Bitte diesmal an den Anfang von der Folge setzen. Und zwar, ich habe vertrauenswürdige Informationen, dass wir eigentlich mehr als 3 Zuhörer bei unserem Podcast haben. Wir haben aber nur 3 Bewertungen. Und deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eine kurze, nette Bewertung auf Apple Podcasts oder sonst wo hinterlässt. Es dauert lediglich ein paar Sekunden und wir erfreuen uns garantiert ewig daran. Aber zum Thema. Heute geht es um das Thema neue Forschungsprojekte, weil das derzeitige uns noch nicht genug Stress verursacht, habe ich gedacht. Reden wir mal über neue Sachen und da haben wir gleich mal die erste Frage. Wer von uns muss eigentlich oder sollte eigentlich, um aus dem PhD rauszukommen und damit abzuschließen, mehr als ein Projekt abschließen? Und wie schaut das genau aus?
Alle, die in Akademia bleiben wollen, oder?
Aber jetzt nur für den, also ja, das sowieso. Und
Eines reicht. Immer.
ein Nature Paper und du kannst dich ausruhen. Na, also zwecks.
Vertraglich.
Genau, wer ist vertraglich gebunden daran, mehr
Ja.
als ein Paper zu schreiben?
Also bei Didi und mir sind es auf jeden Fall 3. Das müsste schon sein.
Okay. Okay, bei uns beiden, also ich schaue Sofa an, bei uns sind es ja eigentlich, haben wir nichts vertraglich.
0,7.
Das ist wirklich gut, stimmt eigentlich, ja. Also
Ein publishable paper.
ein Publisher. Ihr müsst quasi eigentlich laut eurem Vertrag, sind das 3, die gepublished sind? Oder, also das eine ist pragmatisch gesehen, was eigentlich erwartet wird, das andere ist laut eurem Wish, den ihr unterschrieben habt.
Ja, ich habe unterschrieben, erste Zeile, hiermit gebe ich meine Seele an. Und zweite Zeile, oh, bitte wechsel mal das Thema.
Na, das geht jetzt. Es
Ja,
geht jetzt
das Thema ist okay,
40
aber.
Minuten lang über das ganz genau, werde jetzt richtig einidrillen.
In verschiedenen Stadien, so wie das natürlich auch der Fall sein sollte.
Okay.
Aber es ist eh sehr wischiwaschi, oder? Also ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich werde bald Mitarbeitergespräch haben und da werde ich auch mal fragen, so, ja, wann ist man eigentlich fertig? Also wann
Wann wollen
darf
Sie denn
ich eigentlich
loswerden?
genau?
Darf ich weiterarbeiten? Ja, voll. Also das eine ist eben das, was drinnen steht. Das andere ist dann, was pragmatisch irgendwie gefühlt ausgemacht wird in Mitarbeitergesprächen. Und das ist das so mein Eindruck. Ich kenne jetzt, also ich bin jetzt nicht super informiert an PhD-Studenten an der WU, aber ich wüsste jetzt spontan niemanden, der 3 Papers wirklich gepublished hat. Oder einer hat, glaube ich, hier mal präsentiert, das war man in die Richtung, aber kennt sie irgendwen, der dann tatsächlich 3
Ich glaube, der
published?
euer neuer Postdoc, Jakob, hat 3 Sachen gepublished.
Aber der war nicht an der WU.
Nee, der war nicht an der
War
WU.
nicht an der WU, ja. Genau.
Nee, gut, published kriegst du es schon. Also ich glaube, dass du 3 Sachen schreiben kannst, die irgendwo gepublished sind. Das ist kein Stress. Ich glaube, es geht ja eher darum, aufzuzeigen, dass man eine Pipeline aufgebaut hat und dann ist vielleicht eins. Also ich glaube, dass auch das drei Published Paper in einem beknackten Journal sind viel weniger wert als ein gutes R&R und zwei, die fortgeschritten sind.
Ja, ich glaube, das ist ja auch der Ansatz, den dein Supervisor Sofal und meiner haben, so diese Ansicht von wegen eins, also noch extremer, von wegen ein gutes Published ist besser wie 10, die nicht in einem A oder A plus sind. Sprich, man sollte sich voll und ganz auf ein gutes fokussieren, was aus der Dissertation rausgepublished wird, wie
jetzt. Ich hab halt mal gehört, gibt es jetzt nur wieder, ich kenne mich jetzt auch nicht zu gut aus, aber dass, wenn man halt sagt, okay, ich publish niedriger, dass man damit signalisiert, man ist ein Satisfier, man ist damit okay, wenn es irgendwo rausgekommen ist. Und wenn man halt sagt, so, ich polish das absolut auf A-Plus-Niveau, drunter mache ich gar nichts, dann signalisiert man seine Zugehörigkeit zur absoluten Weltelite.
Ja, ich glaube, ja. Aber ich glaube, da haben wir doch eh schon mal
aber damit
lange diskutiert, wie wir dazu stehen.
Zur Weltelite.
Ob wir uns in der Weltelite sehen oder einen Rang,
weit
einen
weg, halben primär, Rang. Primär weit weg von der Weltelite stehe ich.
Ja, wir sind alle im Grunde genommen kurz vor der Abbußpublikation.
Ich mag den Begriff so gern, to go above and beyond, oder wie man es ausspricht. Weil das war jetzt gerade bei der Konferenz, da haben sie quasi ein Paper präsentiert und haben sie so gesagt, okay, es war EMJ, dann sind sie reinkommen, so in die zweite Runde, erste Runde, was auch immer.
Also und, ein A-Plus-Journal.
Ja, genau. Und dann war halt so, ja, okay, zusätzliche Data Collection, haben die Reviews gewollt und dann haben sie das gemacht. Und dann sind die halt, und dann ist der Satz gekommen, yeah, we really went, I think what's really important here is so quasi, yeah, to go above and beyond. Und dann war ich so, ja, geil, wo ist das und wie komme ich da hin? Das war echt absurd. Also, was sie da noch gesammelt haben, muss ich echt sagen, war Wahnsinn. Also, ja, also vielleicht haben sie viel Kohle gehabt und ja, einfach viel Leid angestellt, aber ja, war Wahnsinn.
Ist abstrus. Es ist abstrus, finde ich teilweise bei manchen Sachen, wo ich mir denke, da kann auch ein Paper von jemandem, der so Feldexperimente macht, die haben bei NASA sie haben sich Interviews geführt, die Interviews analysiert, darauf aufbauend ein Feldexperiment gemacht, das Ganze dann analysiert, Working Paper, und jetzt wollen sie noch ein Feldexperiment nachschießen, aufgrund von Reviewer Comments. Wo ich mir denke, in meinen 6 Jahren PhD würde ich wahrscheinlich so lange brauchen, um einfach einmal ein Feldexperiment mit NASA auf die Beine zu stellen und dann für eine Publikation und sowas zu machen. Ja, es ist schon faszinierend, wenn man sich, also was in dem Vergleich vor allem dann, wenn man sieht, teilweise andere Forscher, die dann im Jahr, weiß ich nicht, wie viele Sachen publizieren, natürlich nicht selber, aber im Team, aber dann für eine Publikation sich so den Arsch aufreißen, das ist mir irgendwie noch nicht ganz geschossen. Also,
ich denke mir immer, das ist wie Radfahren. Passt.
Alles. Im Grunde genommen, eigentlich ist alles wie Radfahren.
Es wird nicht leichter, man wird nur schneller. Oder was meinst du?
Na, wenn man es einmal kann, dann verlernt. Vielleicht echt die Hoffnung, glaube ich, dass wenn du es einmal gemacht hast, wenn du in einer Methode einmal sehr gut bist, dass dann einfach wirklich die Umsetzung einfach viel, dass einfach viel besser drin wirst bei jedem weiteren Projekt.
Und oder? Wie ist das wie Radfahren?
Ja, wenn du es einmal kannst, dann kannst du es.
Verlernst du es nie wieder.
Zurück zum eigentlichen Thema.
Eher so, wenn es sich beim Radfahren auf die Goschen hat, dann tut es richtig weh. Das ist
so viel wie rote Fahrräder sind immer schneller.
Sehr gut. Ja.
Ja, voll. Aber das Above and Beyond, da denke ich mir auch, dass wenn das andere, ich habe echt schon überlegt, ob ich mir so ein Twitter-Profile so irgendwie Successful Scholar oder was mache. Weil das sind genau diese Sachen, die rausgehaut werden, wo ich einfach schon so einen Hals krieg von so Sachen wie, die auch sehe ich so, ja, yeah, we really went above and beyond in this und so grateful for our reviewers, for all the great comments, can't wait to go. Wo ich denke, ich muss das alles sammeln und dann könnt ihr wahrscheinlich stündlich irgend so ein Dings raushauen. Oh, naja, bin ich vom Thema abgekommen.
Ja, das war.
Was ist denn das Thema überhaupt?
Radfahren.
Ah, geil. Nice.
Na, genau, das andere wäre dann eben, also ihr müsst gezwungenermaßen, nur um in die Wunde vom Didi noch ein bisschen reinzudrücken, ihr müsst auf jeden Fall noch einen Haufen Sachen machen. Sofa willst du.
Ja. Sounds fine.
Du hast es ja kurz, ganz, ganz kurz angesprochen, zwecks mit dem Kommentar, dass man in Akademia sowieso mehr machen muss. Willst du noch ein weiteres Projekt anfangen? Und warum, wenn ja?
Es ist tatsächlich vor 2 Wochen oder so erst der Gedanke gekommen, dass noch ein zweites Projekt, dass ich das noch anfangen möchte. Mhm. Und zwar ist das einfach entstanden, weil mein erstes Projekt wird konzeptioneller in Natur sein. Und ich habe aber gesagt, ich gehe aus diesem PhD nicht raus, wenn ich einmal nicht Buchstaben gerechnet habe. Also irgendwas mit Statistik.
Buchstaben?
Ja, Mathematik wird immer schwieriger, je mehr Buchstaben reinkommen.
Ach so.
Ah, gut.
Ne? Ja. Also ich würde schon gern mal Daten auswerten und all sowas. Und das macht man halt nicht in dem Konzeptionellen. Und weil, genau, ich eigentlich nur ein Projekt brauche, muss ich aber nochmal absprechen, ob das wirklich so ist, wenn ich konzeptionell arbeite, habe ich mich eben umgeschaut nach einer Möglichkeit, auch mit Daten zu arbeiten und empirisch zu arbeiten. Genau. Und da bin ich jetzt im Gespräch mit 2 anderen PhDs und schaue mir das mal an. Und das ist super spannend, weil es einfach ein ganz anderer Ansatz von Forschung ist, weil die auch an anderen Universitäten sind und man einen ganz anderen Zugang dazu bekommt, wie so ein Projekt laufen kann oder starten kann. Und dann 2 Tage später hat sich noch ein 3. Projekt entwickelt und jetzt bin ich halt wirklich so davor zu sagen, okay, ich schaffe nicht mal 1, wie soll ich denn 2 parallel machen? Und das 3. würde ich auch super gern machen, aber wie managt man das eigentlich, so viele Projekte parallel zu haben mit verschiedenen Co-Autoren?
Wie ist denn das anders? Also du meinst, du hast es praktisch mit 2 anderen von einer anderen Universität gestartet. Wie genau ist es anders von dem, wie wir oder du?
Also der erste Unterschied ist ja, dass das erste Projekt ist Professor PhD-Student und das zweite Projekt wäre dann halt 3 PhD-Students. Die anderen sind halt schon weiter als ich, aber es ist trotzdem irgendwie so andere Art der Kommunikation und vor allen Dingen habe ich auch das Gefühl, jetzt muss ich vorsichtig sein, agiler oder halt schneller. Also man traut sich halt mehr, einfach einfach mal was in den Ring zu schmeißen. Und wir haben 2 Stunden diskutiert, jetzt letzte Woche. Und dann macht man halt so ein Google Docs oder irgendwie sowas und tauscht sich da irgendwie aus. Also es ist, müsste ich jetzt aber nochmal nachdenken, was genau da alles anders ist.
Was ist mit euch? Also wie, wenn wir jetzt schon drüber reden mit neuen Projekten, wo zieht ihr euch eigentlich eure Inspiration her? Wie kommt ihr aus den Fingern? Ja, ja. Habe ich etwas anderes. Hätte mich sehr überrascht.
ich finde es schon immer super spannend, sich in anderen Bereichen irgendwie umzugucken, also Bücher zu lesen aus anderen Bereichen und dann versuchen, eine Erkenntnis, also bei uns ja immer viel so Psychologie, Cognition Stuff, oder Podcasts mit Interviews mit anderen WissenschaftlerInnen und dann zu schauen, wo könnten Konstrukte oder Erklärungen, die in den Feldern gerade diskutiert werden, Phänomene erklären, die bei uns relevant sind. Ich meine, es gibt ja viele Sachen, die in der Zusammenarbeit von Menschen oder in Organisationen irgendwie sehr unverständlich sind oder die zu irgendwelchen Puzzles führen. Und kann man quasi aus einer anderen Wissenschaft eine Betrachtungsweise übernehmen, die bestimmte Puzzles mal erklären können. Und das finde ich eigentlich einen sehr spannenden Weg. Und meistens gibt's immer irgendwie was, was ich irgendwie cool finde und greifbar finde und was sich irgendwie interessant anfühlt. Und dann versuche ich irgendwas in unserem Feld zu finden, was gut dazu passen könnte.
Das ist ein konkretes Beispiel, wie sich mal, wenn du irgendetwas hast,
das ist jetzt recht neu, deswegen ist es noch nicht gut durchdacht, aber es gibt halt viel Forschung in der Psychologie, die sich darum dreht, wie Menschen Gedanken so aufbauen, dass es eigentlich ein räumliches Konstrukt ist. Also wir haben auch in unserer Kognition viel Gedanken von so einer Landkarte oder wir beschreiben Dinge, wir haben eine Distanz zu etwas, wir bewegen uns auf etwas zu, ob das jetzt ein zeitliches Verständnis ist oder ob wir versuchen, eine neue Strategie zu erklären, dann ist es häufig, benutzen wir Begriffe aus der Räumlichkeit, also wir verringern die Distanz zu unserem Kunden oder wir müssen uns auf unsere Konkurrenz zubewegen. Und diese Art zu kommunizieren, würde ich mir halt in Kommunikation von CEOs angucken und gucken, ob CEOs, die diese räumliche Art zu kommunizieren, verwenden, ob sie, ob das, diese Art zu kommunizieren von Shareholdern besser verstanden wird als eine abstraktere, nicht räumliche Kommunikation. Das ist gerade so ein Projekt, was ich.
Okay. Und da bist du drauf gekommen durch.
Ich habe so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, von daher kann ich es jetzt nicht crediten, aber es war ein Podcast mit einer Psychologin, die das dargestellt hat und die auch erklärt hat, wie viel von unserem Gehirn einfach nur mit solchen räumlichen Prozessen beschäftigt. Mhm. Dann so Studies gezeigt, ich will nicht zu tief reingehen, aber es gibt wirklich coole Sachen, wo das wohl sehr tief so in der Art, wie wir denken, angelegt. Und ich glaube, es wäre super cool, wenn man das zeigen könnte auf so auf dieser CEO-Shareholder-Interaction, dass Shareholders einfach besser verstehen, wenn es quasi auf diese räumlichen Ebene kommuniziert worden ist. Das ist jetzt gerade jetzt, oh, das war jetzt super unangenehm, sowas voll also, unausgearbeitet zu pitchen, aber ja.
Ja, aber ist ja voll interessant, weil jetzt haben wir jetzt schon mal eine Quelle der Inspiration von anderen Kollegen, die nicht vielleicht aus dem Umfeld sind, die eine von Problemen, die sich in nicht unbedingt aus Papern, sondern aus weiß nicht, Büchern oder Podcasts auftun. Und die dann aus dem Sport wahrscheinlich.
Ich versuche verzweifelt, ja, da was aufzusetzen. Aber ist
gestern bei Olympia habe ich den Kletterer gesehen und da kam mir.
Nein, ich habe so ein Radfahrt-Thema, wo ich mir jetzt wieder gerade gedacht habe, könnte der Bachelorarbeit einmal ausschreiben zu Co-Leadership, nämlich im Kontext von Radteams. Aber dann habe ich drüber nachgedacht und mir gesagt, ja, ich möchte es halt machen, aber wenn ich über das Phänomen nachdenke, es wäre gewesen Co-Leadership und so quasi, wenn man mehrere Häuptlinge in einem Team hat oder wenn man mehrere Leader in einem Team hat, wie wirkt sich das aus auf die Team-Performance? Und dann haben wir gedacht, ja, das Problem ist, den Kontext, den ich nehme, der ist ganz schwer transferierbar aufs auf die Organisationsebene, weil so wie die Leader in diesen Sportteams verwendet werden oder funktionieren, so funktionieren es nicht in der Organisation, weil man dort die Funktion hat, dass man quasi mehr Leader bestimmt, damit man absichern kann, damit man den Fall absichern kann, dass wenn Leader ausscheiden anhand von Verletzungen und dergleichen. Und das ist nicht gerade so, dass wir in der Organisation dann
zwar Schwester haben. CEO ist umgefallen, ist gestolpert, wir brauchen schnell einen Vice President, schnell.
Genau, wir haben 5 CEOs, falls einer stirbt, falls einer heiratet.
Bei alten weißen Männern, die können auch schon mal
falls einer heiratet?
Ja. Nein, keine Ahnung, es gibt schon andere Gründe, aber
so weg.
Da war es zum Beispiel ein gutes Beispiel, da, wo man eine Idee hat, aber man möchte halt ist begeisterungsgetrieben, wo man dann das auseinandernimmt und merkt, okay, ist halt, ist nicht wirklich was da. Also, oder ist vielleicht schon was da, aber nicht die Facette.
Kennst du das Paper vom Piet Zuncker mit Formel 1 Teams?
Ich hab, na, aber Formel 1 Teams bin ich schon drüber gekommen, ne?
Ja, der schaut sich ja irgendwie, glaube ich, Risk-Taking oder Sabotage oder ich weiß nicht, was Falsches sagen. Aber er verwendet jedenfalls Kontext auch Formel 1 Teams.
Aber also, ich finde, da sind wir noch bei einer anderen großen Inspirationsquelle für mich, einfach cool Data. Einfach, was sind spannende Datensätze, wo könnte man was sehen und übertragen. Ich habe zum Beispiel gestern auch auf der Konferenz gesehen, Bewegungsdaten anhand, also anonymisierte Bewegungsdaten anhand von Cellphones und sie haben sich dann angeguckt, ob naja, wurscht. Aber das ist auch ein mega cooles Daten, mega cooler Datensatz, auch bisschen schwierig von so einer ethischen Perspektive, aber trotzdem öffnet das nochmal so eine komplett neue Tür zu, wie verhalten sich Organisationen, wie beweglich sind sie, wie viel sind sie draußen. Und da gäbe es eigentlich mega viel auch innovation-technisch, was man sich angucken könnte.
Hier da drüben. Oder die Methode, finde ich, ist auch so, oder wir zwei haben ja auch so Sentiment Analysis angeschaut und es ist gerade echt on vogue, so ist schon seit ein paar Jahren nicht Sentiment Analysis zu verwenden. Und dann kann man coole pre-trained Models nehmen, wo man sagt, okay, das ist jetzt wirklich, ich habe es Plug and Play. Und ich habe mir gedacht, wie Corona angefangen hat, habe ich so Conference Calls gelesen und dann halt so CEOs die Analysts addressed haben und wirklich, wo es stark darum gegangen ist, dieser Corona-Kontext natürlich auch. Und die haben so mega positiv geredet, oder? Die haben eigentlich nicht viel über das Unternehmen geredet, sondern so ein bisschen Psychological Safety, würde ich fast sagen, oder Health. Und dann haben wir gedacht, okay, die reden jetzt sehr blumig. Was ist, wenn, wie könnte sich das auswirken, dass die jetzt einfach anderes Empfinden rüberbringen? Hängt das irgendwie zusammen mit einem Organisationsprozess? Und da war es getrieben durch die Idee, es ist einfach zu machen, die Methode, und vielleicht ist da was drin. Ich weiß nicht, ob das wirklich promising ist, aber.
Ja. Ja, na, das schließe ich dann eh ganz gut, weil ich wollte dann eh auch noch hinzufügen, dass bei mir mein erstes Projekt, die war auch ganz klar vom Kontext, von den Daten getrieben, und auch wenn ich jetzt sehe, was das für Nachteile mit sich gebracht hat, ist es trotzdem irgendwie auch so, es bleibt mein Modus, also so, ich begeistere mich immer nur für Themen, wenn irgendwie ich über einen interessanten Kontext oder einen potenziellen Datensatz stolper. So, ich warte noch auf, also es ist selten, dass ich von einer Theorie oder von einem Paper oder sonst was irgendwie so ein Aha-Moment habe, wo ich mir denke, boah, das ist ja super, das erklärt voll viel. Es passiert ganz selten. Es ist echt eher so, dass ich irgendwo eben ähnlich wie Boris entweder irgendwas höre oder lese, wo ich mir denke, ah, oh, gibt es da Daten dazu, und gar nicht einmal so weit denke, mir zu überlegen, okay, wie könnte ich denn da irgendeine Theorie drauflegen oder wie passt das in, weiß nicht, Innovationsforschung, sondern eher so, boah, cool, da könnte man, das klingt nach einem natürlichen Experiment, das könnte man sich ja anschauen, wie sich das Verhalten auswirkt. Kommt auch mit, also selbst wenn man an die Daten mal drankommt, ist es halt, ja, auch nicht die sauberste Art und Weise, an neue Projekte zu kommen, aber... Ja, also.
Ich meine, dann kannst du halt auch schnell verpuffen. Es ist schon, glaube ich, sehr, sehr wichtig, den zweiten Schritt zu machen. So, was sind die Research Streams, an die ich anschließen kann? Wie ist ja dann auch mal so der Trade-off zwischen große Community, aber kleine Contribution, oder kleine Community, aber große Contribution? Und dieser ganze Framing-Prozess und dieses, wer findet das eigentlich wie interessant? Und ist ja schon auch nochmal ein großer Teil von Forschung, der sich danach dann noch anschließt. Ich mag den auch nicht so gern. Aber ist schon wichtig, weil sonst machst du es halt nur für dich allein. Und dann ist es halt ein Spielwiesenprojekt, aber es muss ja schon anknüpfen an eine Discussion, die irgendwie ongoing ist, sonst.
Ja, das meine ich. Persönlich, das tue ich mir nicht nur in zukünftigen Projekten, sondern in derzeitigen Projekten halt eigentlich am schwersten ist dieses so von so einer theoretischen Linse zu sehen, dass okay, passt, was für Theorie kann man hernehmen, um das nicht nur zu erklären, sondern dann auch weiter zu blicken und zu sagen, okay, wie kann dieser Kontext, oder indem man diese Theorie auf diesen Kontext legt, wie kann diese Theorie dann entweder ausgebaut oder geändert werden, und warum passt denn genau diese Theorie auf diese Daten? Das ist für mich persönlich mit am schwersten, wo ich dann immer hängen bleibe mit den meisten. Wolltest du was sagen oder wolltest du?
Ja, ich wollte was sagen. Aber jetzt habe ich keine Lust mehr. Na, ich habe letzte Woche einen Workshop gehabt, da Professorin, das war so ein Ding, da Professorin hat immer wieder das Gleiche wiederholt, weil sie es einfach so rüberbringen wollte. Vielleicht wäre Vater.
Mach den Mund zu.
Nein, die hat halt immer wieder gesagt, so quasi, was ist ja ein langfristiges Ziel? Also was interessiert euch, auf was seid ihr ausgerichtet? Was sind eure langfristigen Ziele, wirklich so 5, 6, 7 Jahre? Jetzt, das ist eher schon richtig gegangen Richtung Tenure, also Anschlussstelle dann am PhD. Und wenn ihr das habt, also wenn ihr sagt, okay, in die Richtung soll es gehen, dann arbeitet in die Richtung auch. Also quasi dann sucht euch Projekte aus, die damit aligned sind, damit übereinstimmen. Und hat da zum Beispiel einen coolen Kommentar gebracht: Investiert keine Zeit in irgendein Projekt, das so ein Side-Ding ist, geht es dann lieber auf Urlaub. Also bevor ihr anfangt, in irgend so ein Mini-Ding, was nicht wirklich vielversprechend ist, fahrt auf Urlaub. Investiert da nicht die Zeit.
Ich habe eine Gegenposition.
Ich würde gerne nochmal dann, okay, ich gehe noch auf die Disposition und Supporters. Was ich immer überlege, ist das Projekt was sich in super karrieristisch, was sich in einem Vorstellungsgespräch gut in meine Storyline einbettet. Es gibt mega viele super coole Projekte, die aber die mir mehr Probleme in diesem Gespräch bereiten würden, als dass sie meine Position unterstützen. Das heißt, ich mache manchmal Sachen nicht, obwohl ich sie spannend fände. Und dann versuche ich das Projekt irgendwie zu shiften, gibt es eine andere Sache, die sich dann doch irgendwie in die zwei Sachen einbettet, die ich gerne mache oder die, wo ich auch sagen würde, das ist meine Storyline. Weil wir hatten ein Gespräch mit einem PhDler, super geile Projekte, mega gut. Aber der ist gerade auf dieser Tenure-Track, also nicht auf dem Tenure-Track, sondern auf dem Jobmarket und sucht halt gerade eine Postdoc-Position und der hat super spannende Sachen gemacht, aber diese drei Projekte erzählen keine kohärente Geschichte, die über diese drei Projekte trägt. Das heißt, er stitcht die so ein bisschen zusammen und es fällt ihm urschwer zu sagen, das ist das, wofür ich stehe. Und das Gespräch hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet in der Wahl der Projekte, dass es schon das geben muss in meinen Projekten. Und wenn nicht, dann würde ich auch eher Urlaub machen. Urlaub machen ist immer eine gute Idee.
Ich glaube, das Grundsätzliche Urlaub machen immer gut. Aber ich habe das jetzt den Punkt gebracht, aber meine eigene Perspektive ist, ich bin am liebsten Experte nur für Idea Generation, also so nur First Stage von den ganzen Papers. Weißt, ich rede mit euch, ich quatsch mit euch, wir machen Brainstorming und sobald das Grundgerüst steht und wir Framing haben, sage ich ciao. Yeah. Weißt, macht's die Arbeit selbst. Ich bin nur Expert für quasi.
CEO. Das klingt alles gut.
Na, da muss die ganze Umsetzung noch und wie sie zahlen, das ist richtig nervig.
Nein, das höre ich auch immer wieder und es macht auch inhärent voll Sinn. Also das sagen die halt gefühlt, das ist der Echo, den ich immer wieder höre, wenn ich mit irgendwie erfahrenen Forschern rede. Es ist so, du brauchst Identity. Du musst, alles was du machst, muss in deine Identity einpassen. Nimm keine Projekte an und sei so vorsichtig mit deiner Zeit und mach nur das, was die halt wirklich interessiert. Und ich denke mal, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen intellektuell einschränkt, auch, weil ich denke mal, wenn du ein bisschen einen Grips hast und relativ schlau bist, kannst du auch aus drei die Projekten, die dich voll interessieren, aber jetzt auf dem Papier nicht so ähnlich ausschauen, kriegst du auch eine Storyline hin für jetzt den nächsten Schritt. Weil am Anfang, so mein Gefühl ist so, woher willst denn du als PhD bitte wissen im Vorhinein, was für eine Richtung denn die richtige ist für deine weitere Karriere?
Ich habe, wie gesagt,
ohne dass du halt rum
eine Gegen-Gegen-Gegen-Gegen-Position.
Oder du hast einen super-duper eben noch, oder du hast einen wirklich stark involvierten, super drinnen Supervisor oder Mentor, der dir halt auch sagt, mach das, da gibt es genug, weiß ich nicht, Daten und da kannst du genau in die Richtung gehen und die Theorie ist gerade im Kommen. Oder mach nicht das, weil dazu gibt es halt schon, keine Ahnung, da ist das Feld am Abschwingen. Aber ich sehe das halt schwierig, so als PhD wirklich mit voller Sicherheit, also mit Sicherheit von einem Tenured Professor zu sagen, ja, ich weiß meine Richtung und ich weiß, wie es halt in 8 Jahren weitergehen wird und ich weiß auch jedes Projekt genau, was ich annehmen muss und wo mein Contribution sein wird und da werde ich Experte sein. I don't know, das klingt für mich sehr nach so, weiß nicht, Survivorship Bias oder Post-Hoc Reasoning, irgendwie das passt mir.
Post-Hoc Reasoning.
Wirklich, ist Post-Hoc Reasoning. Aber so voll. Artikuliert deine Gegenposition.
Also vielleicht als Disclaimer, das ist wahrscheinlich ein sicherer Weg, wenn man halt sich jetzt Gedanken macht, wo man in 6 Jahren stehen will und dann halt sich wirklich so einen Plan aushackt, wenn man in Akademia bleiben will. Aber ich glaube, um mal den Druck rauszunehmen, ist meine Position einfach, ich mache das, worauf ich Bock habe, weil der PhD ist ja auch ein Prozess und ich will die Projekte machen, die mich wirklich interessieren. Selbst wenn sie keinen roten Faden haben. Und für mich habe ich jetzt die Einstellung, okay, ich mache das, weil ich will den Prozess auch genießen. Und wenn ich am Ende die Tenure-Track-Stelle dann halt nicht bekomme, ist das halt so, wenn sie nicht nachvollziehen können, dass ich einfach Interesse hatte, das zu lernen und genau das zu machen. Und ich glaube an Interdisziplinarität auch und sich breit aufstellen. Und das würde ich auch ganz offen so im Bewerbungsgespräch kommunizieren, ohne jetzt auf Zwang die rote Linie finden zu müssen zwischen den drei Projekten. Und wenn es klappt, klappt's.
Aber
wenn nicht, dann nicht.
Ich finde das auch gut, weil solange das eben ist Interesse getrieben und deswegen, das spielt auch so ein bisschen rein, dass ich glaube, man kann noch, auch wenn es jetzt nicht mit einem hundertprozentigen Plan reingeht, solange du die Projekte machst, die dich interessieren, ist da irgendein roter Faden. Du hast ja
genau,
Interesse.
Genau, das war der Punkt, ja.
Du hast ja irgendein Interesse. Vielleicht kannst du es noch nicht artikulieren, vielleicht willst du es auch noch nicht vorausplanen, aber solange du Sachen machst, die dich interessieren,
genau.
Gibt es da sicher einen roten Faden?
Der Punkt, der mir nur wichtig ist, ist halt, man hört da schon sehr oft, dass gesagt wird, du musst eine Richtung finden und all sowas. Aber ich finde, das übt so einen Druck auf. Und keine Ahnung, wer ist denn so geradlinig?
Ich meine, das bedeutet doch im Umkehrschluss, dass es dir nicht, dass du nicht in der Lage warst, mir ist mal ganz hart, nicht in der Lage warst, in dem Bereich, der dich in, am Anfang interessiert hat, drei Themen zu finden, die du spannend findest. Also ich meine jetzt auch nicht, dass du dir einmal das eine Dynamik im amerikanischen Markt, einmal im asiatischen Markt anguckst und dann guckst du dir das noch einmal in der Industrie A und dann in Industrie B an. Ich meine, das soll ja schon unterschiedlich sein, aber man entscheidet sich ja grundsätzlich für eine Richtung und man arbeitet sich da tief genug ein und ich fände es, also sagen wir jetzt mal bei mir diese Cognition-Thematik oder was weiß ich, ich müsste doch wohl in der Lage sein, drei Themen zu finden, die Strategie und Cognition auf eine interessante Art und Weise verbinden.
Aber was ist, wenn du in deinem PhD ist doch die einzige Chance, dass du mal dich breiter ein bisschen aufstellen kannst, oder nicht?
Ich könnte mir vorstellen, dass ihr genau das Gleiche meint und dass es nur am Beispiel hängt. Also, wisst du, deine drei Papers möchte dann sehen, es kann nämlich sein, dass sie genau das Gleiche sein wie Boris seine. Also könnt ihr mir jetzt gut vorstellen, das muss man wirklich an einem konkreten Beispiel, glaube ich, festmachen, weil das ist sehr viel eigene Interpretation, was du vielleicht interdisziplinär siehst, ist für ihn nicht interdisziplinär oder ist einfach sehr artverwandt, weil es ist immer so witzig, wenn man Wissenschaftlern zuhört, man sagt, oh, that was really interdisciplinary work und das habe ich eh schon einmal gesagt im Podcast auch und dann haben sie Marketing und Human Resources sagen wir dann, mal. Geil, die sind nett, ist glaube ich BWL alles, okay, ja. Und also was man unter interdisziplinär versteht, was für jemanden ein fernes Topic ist oder ein nahes, das ist schon sehr viel Perspektive, aber ich möchte nicht weiter in die Richtung schlagen.
Aber ich bin schon der Meinung, wenn es dich interessiert, aber du kannst doch keinen Finger drauflegen, aber solange du das machst, weil es dich interessiert, eben denke ich schon, dass da irgendein roter Faden, der ist vielleicht noch nicht sichtbar. Ich glaube, dass diese Tipps, diese Sachen, so konzentrier dich, aber mach nicht alles, was dir auf dem Tisch liegt. Da gibt es halt schon Gefahren. Es gibt einerseits, glaube ich, die Gefahr, eben vor allem, wenn du einmal in einem Stadion bist, wo es halt nicht mehr nur auf Projektsuche bist, sondern Leute auf dich zukommen mit irgendwelchen Projekten, wenn du da nicht aus deinem Survival-Instinkt rauskommst von wegen, oh, jede Chance muss ich ergreifen, weil die Projekte, die ich bis jetzt gehabt habe, die waren so schwer zum Kriegen, ich muss auf jedes drauf. Dann ist sicher eine Gefahr, dass du dich zu dünn irgendwie platzierst. Und dann halt die andere Gefahr ist, was man halt auch immer wieder sieht, ist so eben dieses zu schnell weggehen von Projekten. Also wenn man sagt so, oh, das interessiert mich, dann geht man kurz rein, schnuppert rein und dann ohne dass man sich darauf committet, ist auf einmal was anderes glänzender.
Ja, voll.
Aber so, also ich kann diesem, ich verstehe auch vom Sofall auch, das verspüre ja teilweise auch diesen Druck, wenn man immer wieder gesagt hört, du musst eine Identity haben und du musst super fokussiert sein und alles, was nicht dir hilft, deine Tenure Track und vor deinem Ivy League School Committee zu überzeugen und dass der Jobtag einfach super duper tip top ist, musst einfach weglassen und dich nicht damit beschäftigen, sondern wirklich, du musst deine Nische finden, wo du Weltexperte wirst und alles andere ist verschwendete Zeit. Das tue ich mir halt auch, weiß ich nicht, vielleicht ist es unser Kontext, vielleicht unser Ansatz, aber da tue ich mir halt.
Ich würde sagen, ein gutes Paper hat immer so drei Elemente, also das können zwei theoretische Elemente sein, ein empirisches Element und es wäre, glaube ich, gut, wenn die Forschung am Ende so aussieht, dass immer zwei Elemente irgendwie, also dein Forschungsportfolio von den drei Papern, wenn zwei Elemente irgendwie immer zusammenpassen. Ich meine zum Beispiel bei mir, Cognition, Strategic Leadership und Big Data. So, jetzt kann ich irgendwie, zwei davon sollten immer irgendwie überlappen, sodass man immer in einem Projekt nochmal ein neues dazugenommen hat. Dann habe ich irgendwie eine Sache etwas anders gemacht. Aber wenn das irgendwie all over the place ist und das Einzige, was es linkt, ist Big Data, dann bin ich für immer der Data Guy. Und das will ich zum Beispiel auch nicht.
Das willst du nicht, aber das ist ja zum Beispiel auch ein Karriereweg, den man auch bewusst einschlagen kann, dass man sagt, okay, ich will der Method Guy sein, ich will der Big Data Guy sein, mir ist egal, was ich mache, ich sitze auf den Papers drauf,
auch so ja, als Methodentyp. Aber das ist doch auch Quatsch. Selbst die Big Data Guys sind dann entweder Big Textual Data, bin ich super, Endogeneity, bin ich super. Also sie sind ja genauso spezialisiert wie die Theory Guys and Girls,
nur in ihrer Methode.
Yeah. Also selbst da ist es ja dann eine Illusion, dass sie viel buntere Themen haben, weil die machen immer Panel Analysis. Ja, oder die kriegen super deine Endogeneity-Sachen rausdiskutiert und rausgerechnet.
Aber von außen hin, also die Leute, die diese Tipps geben, gefühlt sind halt die von der Theorieperspektive kommen. Und vielleicht ist, wenn man mit Methodenleuten redet, wirkt es dann umgekehrt an. Also so, weißt du, also die
Ihr macht es immer dasselbe. Ja, was vielleicht.
Also
ja.
So, I don't know, aber jetzt habe ich meinen Faden verloren.
Aber das zeigt eigentlich gut, wie gerade, wir diskutieren neue Projekte, wie es gerade getrieben ist von einer so
strategischen.
Ja, so von so einer Übersichtsperspektive, ja. Oder wie passt das rein? Und ich bin ab und so, weil also ich bin grundsätzlich gegen frühe Spezialisierung. Und das Witzige ist, es ist ja, wir könnten jetzt sagen, PhD ist ja der Kindergarten der Wissenschaft, Volksschule. Jetzt übertrieben, oder es kommt noch extrem viel danach. Und du kannst dann erst so vielleicht noch 10, 20 Jahren, schaust du mal die ganzen Projekte an und dann kannst du wirklich sagen, was waren deine Foki in dem Ganzen. Das heißt, vielleicht noch zu früh. Aber wenn man sich, sollte eben auch nicht blockieren, oder? Diese Übersichtsperspektive, dass man sagt, man macht es gar nicht, weil ich jetzt Angst habe, es passt nicht dazu, es wäre meins. Also ich wäre auch immer Interessen getrieben und solange es mit mir als Person allein und es nicht komplett irgendwo ist, dann würde ich es machen.
Viel, vielleicht noch, was ich noch hinzufügen, ich habe das Gefühl, und zum, also von dem, was ich, wenn ich zurückdenke, viel von diesen Tipps, die kommen von Leuten, die sagen, ihr müsst euch spezialisieren, kommt gefühlt immer von so ihrem eigenen Rückblick, was sie besser hätten machen sollen. Also das kommt, ich kann mich nicht wirklich erinnern an jemanden, der gesagt hat, ich bin in mein PhD eingestiegen und ab in der ersten Woche habe ich meinen 6-Jahres-Plan gemacht und bin ich einfach boots to the ground, das nur diese Projekte gemacht und nur in die Richtung, sondern Gefühl sind das schon so Leute, die sagen, ich hab's nicht, hätte ich es früher gewusst, wäre ich viel schneller gewesen und jetzt weiß ich es, also eben genau dieses so
Perspektive, ja.
Gefühl, wenn man zurückblickt, kann man sich das irgendwie zusammenstückeln, so wie es hätte man es so gemacht oder man sagt, hätte ich es lieber so gemacht, aber ich frage mich wirklich, wie viele Leute
haben sich die Tours gespart. Ja, finde ich einen sehr validen, interessanten Punkt.
Ist natürlich auch mal die Projekte einfach schon ein bisschen zugeschnitten, Greg, von Supervisern. Mhm. Also.
Ja. Ich meine, ich will noch einmal kurz diese ganze Timeline über die akademische Karriere aufmachen. Im PhD würde ich sagen, geht es schon darum, einmal zu zeigen, dass ich wirklich tief in was einarbeiten kann und zu diesem Thema eine Contribution identifiziert und erarbeiten kann. So. Und dann kommt diese ganze Postdoc-Thematik, wo man aufzeigt, okay, ich kann nicht nur dieses eine Thema, sondern ich kann eine Pipeline aufbauen, ich kann mit Leuten kooperieren und es öffnet sich wieder ein bisschen. Und dann kommt Tenure und dann ist komplett alles scheißegal. aber ich, soweit ich sehe, ich glaube, das ist im PhD eher um diese einmal den Nachweis der Spezialisierungskapazität zu leisten ist und dann im Postdoc geht es eher darum, einmal nochmal zu zeigen, okay, ich kann auch kooperieren und eine Pipeline aufbauen, mich nicht vorsichtig verbreitern. Und bei Tenure, wie gesagt, ja, ist scheißegal.
Also vielleicht bin ich zu naiv, aber ich sehe das auch so, dass wir in der Volksschule sind im PhD und wirklich erstmal uns das Werkzeug aneignen und super viel lernen.
Ich bin jetzt auch schon 30. Ich sehe mich nicht mehr in der
Volksschule. Das gibt da voll recht. Das ist nämlich das Abstruse, aber es ist leider von der wissenschaftlichen Perspektive ist man noch eher jung, oder? Also fürs.
Du bist ein Nachwuchswissenschaftler.
Ja, aber wenn man jetzt mal anguckt, wann machen Leute geilen Scheiß? So, Leute beginnen, das habe ich auch mal bei so einer Konferenz gehört, jetzt die ganze Zeit die dummen Weisheiten von alten Leuten nachkauen. Aber da wurde gesagt, dass jeder hat so ein, zwei gute Ideen und die allermeisten haben sie im PhD. Und das ist, glaube ich, wirklich ein bisschen so. Ich glaube, wir dürfen jetzt diese Zeit als Research-Leistung nicht so unter den Scheffel stellen. Es ist gerade eine Zeit, wo wir das aufbauen und wenn man sich absolute super erfolgreiche Menschen anschaut, dann haben die den Bums auch schon gemacht, da waren die in ihrem PhD und die haben es einfach weitergemacht und dann kommt irgendwann dieses Community-Building und vorsichtige Erweiterung und leichtes Shifting und so, aber wir sind nicht in der Volksschule, wir lernen gerade nicht mit den Klötzen spielen, sondern wir müssen da jetzt schon gerade mal was hinstellen. Das ist,
also mir ist einfach wichtig, dass wir in unserem Podcast auch Alternativwege zeigen. Das, was eh schon von alten Menschen vorgekaut wird, will ich eben nicht nur wiederholen.
Schlecht. Ja, super. Ich finde das ein super Punkt, aber dieses Narrative, das habe ich auch schon so oft gehört, also auch Konferenzen und so immer dieses, ja, PhD, da müsst ihr wirklich, da habt ihr die Zeit, eben so dieses, boah, also wenn da es nicht echt unglaublich reinhaut und da was Unglaubliches rauskommt, naja, später wird es nicht mehr besser. Wo ich mir immer so denke, wie frustrierend ist denn das? Jetzt habe ich gerade erst angefangen vor 2 Jahren, so ungefähr, oder vor einem Jahr. Ja. Bei mir ist länger, Disclaimer. käme immer noch nicht richtig aus, aber schon eine Grundahnung und jetzt soll ich schon das beste Projekt überhaupt leisten, wo ich mir so denke, boah, das ist irgendwie demotivierende Perspektive.
Aber das ist auch, da kommt auch wieder was mir immer wieder aufgefallen ist, was wir auch schon mal gesagt haben, ist diese Tipps von Top Scholars, die kommen halt auch oft aus dem US.
Ja, das ist auf jeden Fall, ja.
Und da ist es einfach, der PhD in den USA ist einfach nicht unser PhD. Das funktioniert, das, du gehst in PhD, du bewirbst dich, also du fängst an mit wirklich Hardcore-Volksschule, wo du halt wirklich Kurse eingedrückt bekommst.
Das klingt geil, Hardcore-Volksschule.
Hardcore-Volksschule. Okay. Also so 4 Jahre Volksschule in einem halben Jahr oder so gefühlt. Und dann bewirbst du dich halt auch auf Themen oder auf Professoren und musst dich wirklich darauf bewerben, so okay, was du dann genau dort machst und ob der diese Daten, ob du Daten von denen bekommst. Und dann schaut halt auch die neue Projektakquise ganz anders aus, um auch wieder ein bisschen auf das Thema zurückzubekommen. Also vielleicht ist es auch wieder nur Ausrede, warum wir einfach nichts auf die Reihe bekommen.
Na, also aber ich muss jetzt auch mal sagen, guck mal, wir sind jetzt Third Year PhDs, die meisten von uns. Und ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, da jetzt zu sagen, wir sind auch in diesem Vorschulalter und ich spiele rum und dies, das, Ananas. Ich will da schon Teil von sein. Und wenn das jetzt nicht langsamer wird, dann wird es bei mir nichts mehr. Weißt du, dann, wenn ich den Doktor noch fertig mache, dann bye-bye Academia. Also ich will aus dem Mindset für mich selber, ich kann nur für mich selber reden, aus dem Mindset langsam rauskommen. Entweder ich werde jetzt langsam Wissenschaftler oder halt eben nicht mehr.
Aber dann trennen wir uns von diesem Begriff von Volksschule. Für mich ist es was Befreiendes. Also vielleicht ist es eher Spielwiese, ist für mich einfach so, hey, ich glaube noch dran, Wissenschaft muss intrinsisch motiviert sein. Ich darf jetzt gerade einfach mir Projekte aussuchen, wo ich intrinsisch motiviert bin und ich da habe noch diese Freiheit, wo ich noch nicht an eine Community gebunden bin. Also es wird doch, ich stelle es mir wie so ein Funnel vor. Also je weiter du in dieser Wissenschaftsreise vorangeschritten bist, desto spezifischer wirst du. Und warum von Anfang an, also für manche Leute ist es der richtige Weg, von Anfang an zu sagen, ich will von Anfang an hier in dieser Nische mich festsetzen. Oh, mein Vokabular heute ist schrecklich, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, aber ich bin bei Dieter. Ich glaube, wir sind uns nicht so weit auseinander. Ich glaube, es ist irgendwie so eine emotionale Haltung zu diesem Gefühl von, ich muss mich festlegen. Und ich assoziiere das, glaube ich, eher mit sich etablieren. Mhm. Und du etablierst und assoziierst dasselbe eher mit, ich muss mich fest, also ich muss mich einschränken. Mhm. Aber ich glaube, wir sprechen über dasselbe. Und das ist, glaube ich, eher gerade so eine Assoziation, die wir damit haben.
Hat man eigentlich Zeit für neue Projekte im PhD? Also jetzt ganz blöde Frage.
Es ist doch,
ja.
Also wenn du das erste Projekt hast, also das erste, was ja meistens dann ausgrößt ist, auch wenn man so kumulativ macht wie wir jetzt, aber gibt es ja doch ein Hauptprojekt, weil man kann nicht drei, die wirklich gleichwertig sind, geht sich zeitlich halt nicht aus, muss man. An Hauptfokus hat man meistens. Wie viel Zeit hat man wirklich für neue Projekte?
Ich meine, das Schöne ist doch, dass es, ich bin heute der absolute Power-Karrierist, merkt ihr das? Pass auf, so Leute, ich erkläre euch einmal ganz kurz die Welt. Nein, aber das Schöne ist doch bei 3 Papern, dass man so eine Pipeline hat und die sind alle in unterschiedlichen Stages. So, das eine ist schon 6-mal abgewatscht worden, jeder findet das Framing wieder scheiße, obwohl das aus seiner Sicht fertig ist. Okay, whatever. Und die anderen Sachen sind halt noch in so einer Early Stage, sind noch in diesem Spielwiese-Gedanken drin und dann gibt es vielleicht eins, wo du mal ein bisschen was gerechnet hast, wo auch schon so ein grobes Transkript steht, wo man das Gefühl hat, okay, man macht da so Fortschritte und dann gibt es vielleicht noch ein viertes, was nur so ein Wunsch-Traum-Projekt ist. So. Mhm. Und damit fühle ich mich wahnsinnig wohl, weil es 4 unterschiedliche Arbeitsmodi gibt, aus denen ich wählen kann, je nachdem, wo gerade Zeitdruck entsteht oder wo ich das Gefühl habe, worauf ich mehr Lust habe.
Schreibt ihr alle alleine oder habt ihr Co-Autoren?
AutorInnen. Ja, ich meine, also, Co-Autoren ist schwierig. Ich arbeite eh extrem ungern mit anderen Freunden zusammen. Oh Gott. Nee, das
würde erst ich nicht Freunde, antun. Dann Co-Autoren. Nee, müssen wir einen Schritt machen.
Aber ich bin da auch, also so eben hat man Zeit für ein neues Projekt. Das Problem ist, wenn man sich das im PhD schon fragt, das wird nicht besser.
Das wird immer schlimmer, du musst ja noch mehr lernen.
Aber also, andererseits ist ja eigentlich dann der Postdoc die Zeit, wo man wirklich
sich eigentlich konzentrieren
wo darf. Wo man viel mehr Projekte ja gleichzeitig entwickeln muss. Also ich würde mal denken,
aber okay, mit viel weniger Zeit.
Ja, aber dann nimmst du ja quasi noch die ganzen Ideen und die Pipe aus dem PhD mitnehmen. Deswegen haben wir so ewig Zeit für die PhD. Du kannst ja dann nicht mit irgendwie, ja, ich habe ein rumpeliges Paper und dann stolperst du so in den Postdoc rein.
Bei null,
also, meinst du? Ja, so. Forget it. Also dann überholen dich ja alle anderen, die eine geile Pipeline an den Start gebracht
haben. Was ist eine Pipeline?
Ich will eine fucking Pipeline. Das ist wie so ein Lauf, wo Anna dann ein Red Bull trinkt.
Sorry, ich bin voll aufgejazzt von dieser AOM und nur so Power.
Ich bin ein bisschen überrascht, dass ich hier die entspannteste bin. Ich habe gerade,
glaube ich. Du warst nicht auf der AOM. Ich bin voll durch von der AOM, ganz ehrlich.
Ich habe, glaube ich, insgesamt
6 Stunden Endogeneity angehört und ich habe einfach nur.
Wow. Oh, der war super, der Busenmark, ne?
Der hat mir Busenmark, echt
gefallen. Ja. Der ist ein geiler Typ, ja. Naja, anyways.
Ich wollte um vielleicht noch ein paar die Frage war ungefähr vor 20 Minuten. Wir sind ganz weit weg von den Fragen.
Aber es taugt mir die Diskussion, finde ich gut.
Vielleicht noch aus Interesse, was habt ihr so Sachen, wo ihr sagt, von einem Projekt, das würdet ihr nicht machen oder das habt ihr gar keine Lust?
Ja.
Und 100.000. Es geht jetzt aber nicht irgendwie um die Sprachentwicklung von irgendwelchen russischen Kulturgemeinden, sondern halt wirklich was, also so.
Das finde ich interessant.
Okay, für die wäre das, also da hast du schon ein zweites Projekt.
Na, bei mir ist echt, entschuldige gleich mal eine Gretchen. Bei mir ist das Problem, ich kennt mich für so viel faszinieren. Also das
an Boris, das kann ich bestätigen.
Boris, die sind da genau gegenüber. Seit ich
hey, das stimmt überhaupt nicht. Da fühle ich mich gerade angegriffen.
Na ja, sehr gut.
Boris hat null Interessen.
Das Euder.
Boris hat echt viel Interessen, aber er so gleichzeitig, also das ist wack und das ist wack.
Das weiß der Podcast noch gar nicht. Ist deine Business-Idee Start-Down.
Ja, jedes Start-Down wieder eintreten. Das ist eine dumme Idee, gibt's schon. Das ist...
Ja, genau, nur damit wir den Hintergrund erklärt haben. Und bei mir ist immer so, boah, das ist aber geil. Ja, das klingt schon interessant, das kennt man mal.
Leute, es gibt auch einen großen Unterschied zwischen, das ist spannend und zieht euch da alles rein, aber man muss das allerwenigste davon machen. Und
eben, aber genau, das ist ja die Frage. So.
Ja, ist ein guter Punkt.
Ich fange mal an, sehr zum Beispiel für mich, ganz einfach, so Ausschlusskriterien sind für mich zum Beispiel Lab-Experiments. Das ist einfach zum Beispiel, oder Surveys. Da bin ich, das sage ich, das, wenn das ins Spiel kommt, da möchte ich mich nicht damit beschäftigen. Komme ich wieder aus Theorieperspektive, sondern aus einer Methodenperspektive, wo ich sage, ich interessiere mich eher für entweder Archivdaten und einfach aus Interesse, weil ich es gerne mal machen würde, weil ich gerne mit Projektpartnern zusammenarbeite, Feldexperimente. Aber sobald es dann irgendwie reingeht in Lab-Experiments durchführen, bin ich eigentlich weg.
Die Frage hatten wir schon mal. Boris mag mich qualitative.
Ja,
Sachen.
Nee, aber so schätze ich an, was ich nicht machen würde, ist von der Methodenperspektive. Mich würde interessieren, ob es ihr, weiß ich, kann ja auch von der Theorie oder orientiert sich, wo ihr sagt, zum Beispiel, I don't know, für mich dieser Kontext ist überhaupt nicht interessant. Oder
ja, aber,
diese Theorien sind einfach, da würde ich sagen, nein, das, I don't do this.
Also ich werde wahrscheinlich viel Hate jetzt provozieren, aber ich finde alles, was noch sehr mehr stark sozialkonstruktivistisch ist, einfach sehr anstrengend in der Diskussion. Und ich bin einfach positivistischer, nicht als Mensch, aber in der Forschung. Also ich finde das sozialkonstruktivistische wahnsinnig spannend für Home-Discussions, aber nicht für meine Forschung. Da will ich was Positivistisches. Auch interessant. Deswegen, Leute, trennt euch doch einfach davon, dass das alles immer eins sein muss. Man kann ja, ich bin interessiert an Dinos, Robotern, Rennradfahren, aber ich muss jetzt kein
Rennrad-Roboter-Projekt
machen.
Aber wenn du das schaffst, dann kriegst du
Zeit. Ja, Alter, aber dafür bin ich zu dumm, im Radfahren über Dinos und über Roboter, weiß ich zu wenig, als ich darüber forschen wollen würde.
Das wird truly interdisciplinary.
Ja, Rennradfahren, Roboter, Dinos.
Aber da gibt's auch vom...
Und dann gucken wir uns an, wie das aussieht, wenn zwei Teamleiter im Roboter-Rennrad-Team sind. Roboter-Dinosaurier-Rennrad-Team.
Naja. Gibt es von euch, eurer Seite, habt ihr, also so würde mich interessieren, ob es irgendwas gibt, was du nicht, wo du sagen würdest, nein, da bin ich raus.
Ich bin Team Diddy. Also ich glaube, ich bin auf noch nichts gestoßen, was ich nicht interessant fände.
Du hast noch nichts gesagt, also wirklich, also wenn du jetzt, es hat dir noch nie jemand, es hat dir noch nie jemand über ihr Forschungsthema oder so erklärt,
ja,
und du hast dann gesagt, also nicht, dass du es jetzt von der Qualitätslevel sagst, das ist schlechte Qualität, sondern einfach, wo du das Thema hörst und sagst, nice, aber das interessiert mich absolut nicht. In unserem, jetzt sagen wir jetzt Community zum Beispiel. Nee, okay. Das ist auch eine Antwort.
Also,
ist eingeloggt.
Ich habe dann schon eine Meinung dazu. Oft, wie das umgesetzt wurde, finde ich nicht so sauber.
Naja, aber genau, um das, also eher so von Interessen selber, wo man sagt, okay, das würde ich nicht machen. Aber ist ja gut, wenn du sagst, du mir fällt nichts ein und es gibt nichts, dann gibt es halt nichts.
Aber das ist schon interessant, weil ich sagen würde, ich würde 99,9% der Sachen auf gar keinen Fall machen. Also, wenn ich jetzt ein random Projekt von der AOM so irgendwie.
Also, ich würde Boris Sachen nicht machen.
Und dann würde ich dich. den nehme ich.
Alles außer Cognition.
Aber wenn ich ihn einfach in ein Team schmeißen würde, in irgendein Team, ein Research-Team, würdest du sagen, okay, da würde ich ein Interesse für entwickeln. Und
ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Also, okay. Ich bin sehr glücklich mit dem, was ich mache. Und ich bin sehr glücklich, wenn andere glücklich sind mit dem, was sie machen, solange sie es gut machen.
Das klingt wahnsinnig nett.
Didi, Rapid Fire.
Antwort. Okay, drei Punkte. Erster Punkt. Ich habe gerade einmal Präsentation gesehen, da habe ich mir zum Beispiel gedacht, das, was du machst, ist Schwachsinn. Also so, ist echt schlecht gemacht. So Boris Argumentative, wow, whack. Aber dann habe ich mir gedacht, grundsätzlich interessant, aber du müsstest alles anders machen. Zweiter Punkt ist so, ja, grundsätzlich, ich finde echt so viele Sachen interessant. Das war der zweite. Und der dritte ist, was ich gelernt habe, halt, Boris, das ist super, dass wir zusammenarbeiten, weil man sich einfach, ist schön, da so andere Perspektive zu sehen, aus der man viel lernen kann. Und da habe ich für mich dann ausgenommen, für mich ist das Beschränkende dann die Zeit. So quasi, du zerstörst dich selbst, wenn du probierst, so viele Sachen zu machen. Und dann ist der einfachste Faktor, der dir helfen kann, der Lebenszeit. Und dann hilft dir das, die Prioritäten zu setzen in die Sachen. Und deswegen war so meine Frage vorher, haben wir überhaupt Zeit, was Neues zu machen? Weil da habe ich früher immer Ja gesagt und habe einfach gemerkt, ja, das funktioniert halt nicht.
Also so eine Ethnografie wäre jetzt nicht unbedingt auf deinem...
Das würde ich auch auf gar keinen Fall machen.
Das würde ich richtig gern machen.
Ich habe Ethnografie einmal gelesen.
Wie geil ist das denn?
Es gibt super Ethnografieforschung, mega cool, dass jemand macht, aber ich setze mich doch nicht 15 Jahre mit fremden Menschen auseinander. Ja,
aber mir ist eingefallen,
Bedrohung auf Fremde.
Wie ich ausschließen würde, was ich nicht so gerne machen würde. Ich mag sehr gerne, also wie heißt das, Unit of irgendwas?
Observation?
Ja, ist das Individuum für mich. Aber ich keine Ahnung, zu gucken, wie sich jetzt alles außer das.
Also so Firm-Level Data, so
ja.
Oder Country-Level.
Finde ich interessant zu lesen, aber würde ich jetzt nicht machen wollen.
Gut, ich habe auf die Uhr geguckt und wir haben schon wieder viel zu viel Spaß gehabt.
Du wolltest lieber fragen, eigentlich, was wir machen wollen.
Dafür bleibt keine Zeit.
Aber da könnte ich so viel mehr sagen.
Und deswegen, bevor wir zur Schätzfragenauflösung kommen, fehlt noch das wichtigste Segment.
Okay, aber jetzt war geil. Letztes Mal war aber ziemlich geil.
Das war letztes Mal richtig großartig. Nicht so gut ist wie letztes Mal.
Nein, ich glaube, wäre super. Ich glaube nicht, weil es ist nämlich ein Returning Segment und zwar über die Campus-Gastronomie.
Oh ja.
Und
bitte, Fan.
Nach inzwischen über zweijährigen Bestehen mit Pleiten, Pech und Pannen, inklusive Wartezeiten von einer Mittagspause, trotz 3:1 Ratio von Kellnern zu Gästen und einer Speisekarte, die Auswahl einer Shopping-Center-Food-Mall abzubilden versucht, wurde ein radikaler, unternehmerisch scharfsinniger, der einzig logische Schritt getätigt, ein Rebranding. Aus Kombu wurde Finn, inklusive Preisaufschlag und Portionsverkleinerung. Und die täglichen Schlangen zum Essen bestellen sind der Beweis dafür, dass alles richtig gemacht wurde. Besser hätte ein Team von erfahrenen 20-jährigen McKinsey-Beratern den Turnaround nicht auf PowerPoint-Slides bringen können. Und deswegen, Boris, warum würdest du lieber noch 2 Jahre jeden Tag Falafel Wraps essen, wie als noch einmal bei Finn essen zu gehen?
Weil ich mir eine Halloumi Bowl bestellt habe. In der klaren Erwartung, dass da Reis drin ist. In der Bowl. Und es stand da drauf. Und zwar kein Reis drin. Und ich war so krank wütend. Es war einfach nur so, es war einfach nur Blattsalat mit so 2 traurigen Halloumi. Das war echt schon lecker. Aber es war viel zu wenig. Und wer mich kennt, wenn ich mittags nicht ausreichend zu essen bekomme, wenn ich zu irgendeiner Zeit nicht ausreichend zu essen bekomme, dann ist der Tag gelaufen. Ich sag's dir.
Also ja, und mit den Worten, großartig, also einfach den Code DESKGECHECKT bei der nächsten Filmbestellung verwenden, um statt der Pokeball den Teriyaki-Lachs mit Käsespätzle zu bekommen. Und damit...
Sehr stark, sehr gut.
Ich glaube, du musst meine Locher streichen.
Das kriege ich nicht aus. Damit zur Schätzfragenauflösung. Die Antworten, an die ich mich erinnern kann, waren von Boris 84,
richtig.
Von dir 100.000 und von dir
8.400.
8.400, also zum Vergleich. Spannend mal.
Ja.
Ich glaub, Blockchain ist 72 Mal vorgekommen.
Oh, da wäre ja nicht schlecht gewesen.
Mhm. Plattform ist 829 Mal vorgekommen.
800, das ist ein Thema.
Entrepreneur ist 3.500 Mal vorgekommen. Ja, okay. Und Artificial Intelligence ist 127
Mal vollkommen. Ja, so ihr Blödis.
100 was?
127 Mal.
Echt? Nur?
So. Ja. Okay, also komisch, da warst du knapp vorbei mit deinen 700.000.
Ja.
Aber ich war auch sehr überrascht. Ich mir dachte, boah, 127 Mal so oft. Habe ich irgendwie Management eingegeben und das ist irgendwie 50.000 Mal vorgekommen natürlich.
Ich glaube, es wäre noch öfter. Aber ich finde, meine Heuristik war gut.
Ja, klar.
Gut, mit dem war es eigentlich auch schön. Es war auch schön und mit dem war es auch schon. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Instagram, Facebook und Twitter. Das mit den Bewertungen habe ich schon erwähnt. Aber macht's trotzdem. Bewertet
es einfach. Aber wie kann es sein, dass wir nur 3 Bewertungen haben, also wenn wir 4 im Podcast sind?
Ist, wir müssen, also einer von uns
noch die Bewertung geschrieben haben.
Ab morgen gibt es die 4. Bewertung. Intro, Outro, ganz Werbemusik von Blue Dot Sessions. Produziert wird das Ganze von Alexander Staub und Sofal. Das Logo ist von Stefan Kadosch von Creative Prism. Ich lese halt immer Creative Prism. Mit
groß, wie heißt der denn?
Creative Prism.
Prism.
Prism. So, Prism.
Was ist das Deutsch? Prisma.
Das ist ja komisch sonst.
Mit großzügiger Mithilfe des WUTV-Teams. Mit großzügiger Mithilfe des WUTV-Teams, welches das Equipment zur Verfügung stellt. So macht mein Outro, Alter.
Ja, stark. Was, ich hey, aber das passt. Start down und Creative Prism.
Break Prism. Out of the Creative Prism.
Start down.
Mit diesen Worten und eine Stunde auf der Clock verabschieden
Folge.
Wir uns.
Ruhig sagen.
Wiederhören.
Servus.
Wir haben uns sehr gefreut.
Baba. Gut. Tschüss, ich gehe in Urlaub.